Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Ellen Hering und vielleicht können Sie sich ja auch noch erinnern. Es ist gerade einmal 2 Jahre her. Da zogen sogenannte Karawanen aus Mittelamerika durch Mexiko mit dem Ziel, die USA zu erreichen. Die Bilder sind noch in Erinnerung. Die Karawanen konnten relativ ungehindert durch Mexiko ziehen und es gab viel Solidarität. Das hat sich inzwischen allerdings verändert.
Die Migrationspolitik Mexikos ist rein militärisch und hat nichts mit den humanitären Werten zu tun, die in unserer Verfassung stehen. Mexiko hat historisch seine Migrationspolitik den Bedürfnissen und Forderungen der USA angepasst und hat akzeptiert, dass das Recht auf Asyl verletzt wird.
Políticas que violan el derecho al asilo.
Diese mexikanische Juristin wirft ihrer Regierung Duckmäusertum gegenüber den USA vor, zum Schaden der Migrantinnen und Migranten. Mitte Mai hat die USA die Corona-Regeln aufgehoben und gleichzeitig die Einreisebestimmungen verschärft. Wer illegal einreist, muss nun mit harten Strafen rechnen. Und wer es legal versucht, der muss einen Anhörungstermin über eine App buchen. Und das ist praktisch unmöglich. Es kommt einem Glücksspiel gleich. Christina Femöbus war im Norden an der Grenze und in Mexiko-Stadt unterwegs und hat sich die Lage angesehen.
Beten für Glück bei den US-Behörden. Ein Mann in purpurfarbenem T-Shirt steht auf einer Bühne, die Augen geschlossen, die Hand in die Luft gestreckt. So hält er konzentriert seine Predigt. Das Publikum macht es ihm nach. In der Herberge Agape in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana gibt es 3-mal in der Woche einen Gottesdienst. Dieses Mal zu einem besonderen Anlass. Einige der Migrantinnen und Migranten haben es geschafft. Sie dürfen bald bei den US-Behörden vorsprechen und offiziell Asyl beantragen. Auch Serafin Rocke und seine Familie haben einen Termin bekommen.
Wir sind extrem froh. Wir haben uns in den Armen gelegen und geweint.
Er und seine Frau, seine Kinder und seine Eltern, sowie seine Schwägerin mit Nichten, die ganze Familie ist aus Guerrero geflüchtet. In einer Nacht- und Nebelaktion. Der Bundesstaat im Südwesten Mexikos gilt als besonders gefährlich. Drogenbanden regieren über ganze Landstriche, entführen, morden, vergewaltigen. Serafin Roque hat niemandem im Dorf erzählt, dass er weggeht und nicht wiederkommt. Sonst hätte er umgerechnet 4.000 Euro an die Kartelle bezahlen müssen, sagt er, als Schutzgeld.
Du schläfst nicht mehr, du lebst nicht mehr. Du hast immer Angst. Nachts hörst du Schießereien. Sie lassen dich nicht in Ruhe. Und dann fängst du irgendwann an, darüber nachzudenken, alles, was du dir aufgebaut hast, zurückzulassen.
Der Termin bei der US-Behörde ist ein Funken Hoffnung für Menschen wie Serafin Rocke. Allerdings mit ungewissem Ausgang. Dass er Asyl in den USA bekommt wegen der Bedrohung durch Drogenbanden, ist eher unwahrscheinlich. Aber wenigstens hat er eine Chance vorzusprechen. Die meisten schaffen es nicht, einen solchen Termin zu ergattern. Sie bleiben irgendwo in Mexiko hängen. In Mexiko haben allein in diesem Jahr schon 56.000 Menschen offiziell Antrag auf Asyl gestellt. Die Behörden erwarten, dass es bis zum Ende des Jahres 140.000 werden. Das wären so viele wie noch nie zuvor. Vor allem aus Venezuela, Honduras, Haiti und Kuba. Wie hoch die Dunkelziffer derer ist, die ohne Registrierung einreisen, zeigt diese Zahl. 444.000 Menschen wurden in Mexiko letztes Jahr festgenommen, weil sie irregulär im Land auf der Durchreise waren. Ergebnis? Sie alle warten und warten in Mexiko. Und dort ist die Stimmung inzwischen angespannt. Auf dem lokalen Markt in Tijuana unterhält ein Gitarrist die Gäste mit traditionellen mexikanischen Liedern. Ein paar Meter weiter wird Fleisch auf einer heißen Platte gegrillt und in Tortillas gefüllt. Die traditionellen Tacos gehören zu einem Tagesausflug nach Mexiko unbedingt dazu. San Diego liegt nur wenige Kilometer entfernt hinter einer martialischen Grenzmauer, die für Menschen aus dem Süden unpassierbar ist. Umgekehrt gilt das nicht. US-Bürger shoppen gerne in Tijuana. Und davon profitiert zum Beispiel Blanca Rubio. Sie verkauft handgemachte Kerzen, Spielzeug und Keramik. Die 56-Jährige ist in Tijuana geboren und aufgewachsen. Sie findet nicht, dass die USA eine unfaire Migrationspolitik verfolgen. Im Gegenteil, sie möchte, dass auch die mexikanische Regierung härter durchgreift.
Die USA beschützen ihr eigenes Land. Es ist ihr Recht, Migranten abzuweisen. In Mexiko hingegen werden die Menschen einfach durchgewunken. Klar sollen die Leute an der US-Grenze Asyl beantragen dürfen. Aber unser Präsident sollte Migranten auch nicht so wahllos in den Norden durchlassen.
Blanca Rubio guckt mit Sorge auf die hohe Zahl an Migrantinnen und Migranten in der Stadt. Sie hat den Eindruck, es gäbe in Tijuana mehr Kriminalität als noch vor einiger Zeit. Es ist ein Ort, der ohnehin immer wieder in den Schlagzeilen ist für seine hohe Kriminalitätsrate. Dabei hat der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador längst die Zügel angezogen. Die Grenze im Süden des Landes ist militarisiert. Auch dort warten Menschen aus Haiti, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador und Guatemala auf ihre Chance, nach Mexiko einzureisen. Legal oder illegal. Früher gab es die Möglichkeit, humanitäre Visa zu beantragen und sich 30 Tage lang legal in Mexiko zu bewegen. Das ist inzwischen kaum mehr möglich. Stattdessen müssen vor Ort Asylanträge gestellt werden. Mexiko ist mit der Situation überfordert und gleichzeitig unter Druck. Die USA sind Mexikos Handelspartner Nummer 1. 85% der mexikanischen Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Und durch das Freihandelsabkommen NAFTA ist Mexiko von den Nachbarn im Norden abhängig. Zu abhängig, sagt Areli Palomo, Sozialarbeiterin in einer weiteren Migrantenherberge in Tijuana.
Die USA tun alles, um ihre Forderungen durchzusetzen. Der Handel zwischen Mexiko und den USA ist sehr wichtig. Deswegen macht Mexiko für die Vereinigten Staaten die dreckige und schwere Arbeit, die die USA selbst nicht machen wollen.
Mexiko kann es sich nicht leisten, die Beziehungen zu den USA zu gefährden. Joe Biden macht gegenüber seinem mexikanischen Amtskollegen immer wieder unmissverständlich klar, dass er von Mexiko verlangt, die Grenzen zu sichern.
Mexiko ist zum Top-Ziel der Migranten geworden. Für mich ist die US-mexikanische Beziehung essentiell, um unsere Partnerschaft zu vertiefen und Migration als gemeinsame Herausforderung anzupacken.
Der mexikanische Präsident indessen, der sich gerne pastoral gibt, hat gerade fernab von militarisierten Grenzen auch Arbeitsvisa, befristet auf ein Jahr, für Menschen aus Mittelamerika in Aussicht gestellt.
Ich werde ein Programm für unsere Brüder aus Mittelamerika vorstellen. Sie können befristet an öffentlichen Bauvorhaben mitarbeiten. In Mexiko fehlen uns Eisenarbeiter, Schweißer und auch Ingenieure.
López Obrador kann Arbeitskräfte aktuell gut gebrauchen. Er hat viele Mega-Infrastrukturprojekte angestoßen, unter anderem einen umstrittenen Touristenzug entlang der Karibikküste, den er allen Protesten zum Trotz noch in diesem Jahr fertigstellen will. Für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten hingegen wird vom Staat nicht viel getan. Dabei dauert es Monate, bis ein Asylantrag bearbeitet wird. In Mexiko-Stadt, unweit des trendigen Touristenviertels Roma, auf der Plaza Giordano Bruno, haben knapp 300 Geflüchtete ein Camp aufgeschlagen. Zelte stehen eng aneinandergereiht. Fließendes Wasser, sanitäre Anlagen oder Kochstellen gibt es keine. Die meisten gehen im benachbarten Supermarkt auf die Toilette. Und nun beginnt in Mexiko-Stadt auch noch die Regenzeit. Ein Migrant aus Haiti ist vor einigen Wochen in der Hauptstadt angekommen. Er macht seinem Unmut Luft.
Es ist einfach nur schrecklich. Du kannst dich nicht waschen, du hast gar nichts.
Vielen geht es hier wie ihm. Sie wünschen sich mehr Unterstützung und fordern, dass die Asylanträge schneller behandelt werden. Sonst können sie auch nicht legal weiterreisen oder arbeiten und Geld verdienen, wie dieser Haitianer erzählt.
Ich bin direkt zur Einwanderungsbehörde gegangen, als ich hier angekommen bin. Es ist jetzt 3 oder 4 Monate her, dass ich meinen Antrag eingereicht habe. So lange ohne Arbeit. Da hast du kein Geld und auch nicht genug, um zu leben.
Wie diejenigen, die Asyl bekommen, dann in den Arbeitsmarkt integriert werden können, wie sie Wohnungen finden sollen und für ihre Kinder einen Platz in der Schule, für das alles gibt es bisher kein Konzept. Deshalb werden vermutlich viele doch Richtung Norden weiterziehen und an der Grenze stranden. So wie Serafin Roque und seine Familie. In der Herberge Agape in Tijuana schläft die Familie lieber auf dem Boden und lebt unter schweren Bedingungen, als noch einen Tag länger in ihrem Heimatdorf der Drogenmafia ausgeliefert zu sein. Nirgendwo in Mexiko sei man sicher, sagt Serafin Roque. Er verfolgt daher lieber den Sueño Americano, den amerikanischen Traum.
Serafin ist ein Migrant im eigenen Land, der vor Gewalt flieht. Hunderttausende, die in Mexiko unterwegs sind, suchen genauso wie er nach mehr Sicherheit. Aber der Weg nach Norden ist alles andere als sicher. Viele Migranten werden Opfer von Gewalt oder verschwinden sogar. Ana Lorena Delgadillo Pérez ist Vorsitzende der Fundación para la Justicia, der Stiftung Gerechtigkeit in Mexiko. Sie unterstützt Familien bei der Suche nach verschwundenen Angehörigen. Vor einigen Wochen war sie in Deutschland und ich konnte mit ihr über ihre Arbeit sprechen. Frau Delgadillo, die Zahl der Migranten in den letzten Jahren, die durch Mexiko ziehen, hat enorm zugenommen. Über wen sprechen wir da? Woher kommen die Migranten?
Los flujos más fuertes solían ser de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Früher kamen die Migranten hauptsächlich aus Honduras, El Salvador, Guatemala. Aber inzwischen haben sich die Zustände auch in unserer Region dramatisch verändert und damit auch die Migration. Es ist ja bekannt, dass 7 Millionen Menschen aus Venezuela im Exil leben. Wir haben in Mexiko also Migranten aus Venezuela, Haiti, Kuba, Nicaragua, sogar aus Afrika. Sie versuchen, aus ihren Herkunftsländern nach Kolumbien zu kommen, schlagen sich durch den Dschungel und erreichen Mexiko, um von dort aus in die USA zu gelangen.
Heißt es denn eigentlich, dass alle Migranten das Ziel haben, in die USA zu kommen?
La gran mayoría es llegar a Estados Unidos, pero también tenemos casos donde los migrantes quieren quedarse en México.
Die große Mehrheit möchte das, aber manche wollen auch in Mexiko bleiben. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Mexiko das Recht auf Asyl respektiert.
Und das wird momentan nicht gemacht?
Desafortunadamente no.
Leider nein. Die mexikanische Migrationspolitik wurde verschärft. An die Grenze wurde das Militär geschickt, das dem Verteidigungsministerium untersteht. Das Militär übernimmt also die Aufgaben der Migrationspolitik. Und tatsächlich haben wir an der Grenze eine Mauer. Eine Mauer aus Soldaten, um Migranten aufzuhalten und zu deportieren.
Lo que hemos visto es que son militares el muro que se ha construido en México para detener y deportar a las personas migrantes.
In Mexiko werden Migranten immer wieder Opfer von Massaker und brutaler Gewalt. Wie kann das sein?
Lo que nosotros creemos es que los migrantes se han vuelto una mercancía para el crimen organizado.
Wir beobachten, dass die Migration für das organisierte Verbrechen zur Ware geworden ist. Und für Mexiko sind die Migranten eine Art Faustpfand gegenüber den USA. Die meisten Massaker, die wir aufklären konnten, wurden von Gruppen der organisierten Kriminalität begangen. Aber es sind Gruppen, die mit Teilen der Regierung zusammenarbeiten. Beim letzten Massaker in 2021 in Camargo waren es Polizisten, die auf die Migranten geschossen haben. Dann gibt es die Entführungen. Warum gibt es die? Man weiß, dass die Familien, auch wenn die meisten sehr arm sind, Gelder für die Schleuser zur Seite gelegt haben. Die Migranten werden entführt, es wird Lösegeld verlangt und wenn das nicht bezahlt wird, dann werden sie umgebracht. Wir haben aber auch Berichte davon gehört, dass Migranten ermordet wurden, weil sie keine Schutzgelder bezahlen konnten. Es gibt in Mexiko Regionen, die vom organisierten Verbrechen beherrscht werden. Der Norden der Republik zum Beispiel ist aufgeteilt unter den Kartellen. Und wenn Migrantengruppen das Schutzgeld nicht bezahlen können, dann werden alle umgebracht. Alle, auch die Schleuser.
Que se ejecuta al grupo de migrantes, pero también a los traficantes o a los guías que van con ellos.
Wie können denn unter solchen Umständen die Opfer überhaupt identifiziert werden? Sie verschwinden ja einfach auf dem Weg. Wo sollen die Familien denn anfangen zu suchen?
Lo que nosotros hemos hecho es primero como organización no gubernamental.
Als Nichtregierungsorganisation haben wir ein Netzwerk aufgebaut. Wir arbeiten mit Komitees der Familien zusammen in Honduras, El Salvador und Guatemala.
Diese Komitees wurden 1998 nach dem Hurricane Mitch gegründet. Damals sind die Menschen wegen der Notlage geflüchtet und viele sind einfach verschwunden auf dem Weg in den Norden. Die Zurückgebliebenen haben sich organisiert und das funktioniert bis heute. Wir arbeiten eng zusammen, inzwischen mit einem Team von argentinischen Forensikern, welches eine forensische Datenbank von verschwundenen Migranten aufgebaut hat. Wir gehen direkt zu den Familien, wir dokumentieren die Fälle und wir geben diese Informationen an Institutionen weiter, die sich um die konkrete Suche kümmern.
Esta información se cruza también con las instituciones encargadas de hacer la búsqueda en el tránsito.
Gibt es denn überhaupt offizielle Institutionen, die solche Aufgaben übernehmen?
Las hemos tenido que construir, empujar.
Wir mussten das anstoßen. Anfangs gab es das nicht. 2007 wurden in der Wüste von Arizona rund 300 Überreste von Migranten gefunden. Wir wissen bis heute nicht, wer von ihnen gestorben ist und wer ermordet wurde. Wir sind damals mit dem argentinischen Forensikerteam hingefahren und wir mussten feststellen, dass man sich nur die Mühe macht, Menschen zu identifizieren, wenn sie von Interesse sind. Wir haben Analysen und Fotos der Toten gemacht und die diplomatischen Vertretungen der Herkunftsländer um Mithilfe gebeten, aber es hat sie nicht interessiert.
Pero los países no les interesa identificar a sus migrantes muertos.
Aber die Familienangehörigen ja vermutlich schon.
Exacto. Entonces ahí el equipo argentino
Genau. Die argentinischen Kollegen hatten die grandiose Idee dieser Datenbank, an der die Familien mitwirken. Wir haben in El Salvador angefangen. Es gab dort bereits Karawanen von Müttern, die über die Grenze gingen, um ihre Angehörigen zu suchen. Sie brauchten forensische Unterstützung bei der Identifizierung und halfen gleichzeitig mit, die Datenbank aufzubauen. Heute haben wir viel erreicht, zumindest in Mexiko. Die Botschaften und Konsulate sind nun Anlaufstellen für die Familien, die vermisste Angehörige suchen. Es gibt inzwischen eine offizielle Institution, die sich der Suche von Verschwundenen widmet. Seit kurzem ist diese exklusiv mit Zentralamerika und den USA vernetzt. Aber was uns fehlt, ist Gerechtigkeit. Es herrscht Straflosigkeit in all diesen Fällen. Es gibt nicht ein einziges rechtskräftiges Urteil dazu. Das ist aus unserer Sicht ein Zeichen an die Verbrecher, dass sie weitermachen können, dass das erlaubt ist. Deshalb wollen wir eine internationale Spezialkommission gründen, die diese Massaker aufklärt und zur Verurteilung bringt.
Esta comisión especial para la investigación de estas masacres.
Wir kommen darauf gleich zurück. Ich würde gerne noch mal wissen, gibt es denn aus Ihrer Sicht in Mexiko überhaupt eine Migrationspolitik?
No existe. O si existe es una política militarizada.
Die gibt es nicht. Die Migrationspolitik Mexikos ist rein militärisch und hat nichts mit den humanitären Werten zu tun, die in unserer Verfassung stehen. Mexiko hat historisch seine Migrationspolitik den Bedürfnissen und Forderungen der USA angepasst und hat akzeptiert, dass das Recht auf Asyl verletzt wird.
Políticas que violan el derecho al asilo.
Um auf das Thema der internationalen Unterstützung der Spezialkommission zurückzukommen, die Sie gerne gründen wollen, wie könnte denn eine solche Kommission international aufgestellt sein?
Bueno, lo que hay que decir es que nosotros creemos que hay una gran debilidad.
Wir sehen doch, dass mein Land, Mexiko, in dem die Straflosigkeit bei 95% liegt, nicht in der Lage ist, diese Fälle zu lösen. Da es sich um transnationale Kriminalitätsstrukturen handelt, da Geldwäsche eine große Rolle spielt, in die auch der mexikanische Staat teilweise verwickelt ist, ist das zu komplex. Wir haben deshalb der Regierung vorgeschlagen, eine Institution zu schaffen unter dem Dach der Vereinten Nationen. Mit deren Hilfe sollen zuerst einmal die 5 schlimmsten Massaker der vergangenen Zeit analysiert werden. Es soll eine Strategie entwickelt werden, wie die Aufklärung solcher Fälle aussehen kann, um den Opfern gerecht zu werden. Wir müssen als Gesellschaft wissen, was passiert ist. Diese Taten müssen sanktioniert werden und es müssen Maßnahmen identifiziert werden, damit sich so etwas nie mehr wiederholt.
Y para que sabiendo qué fue lo que pasó, se sancione, pero también se dicten medidas para que esto no se vuelva a repetir.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio.
Ana Lorena Delgadillo, Anwältin und Direktorin der Organisation Fundación para la Justicia, also eine Stiftung, die für Gerechtigkeit sorgen möchte. Ja, und solche Forderungen nach internationaler Unterstützung, die haben natürlich immer ihre Tücken. Denn das ist ja auch ein Eingeständnis des eigenen Versagens für eine Regierung. Aber immerhin, die mexikanische Regierung hat inzwischen tatsächlich ein paar Zugeständnisse gemacht und zum Beispiel technische Hilfe von außen akzeptiert. Das war's für heute von uns. Und in der nächsten Folge geht es um einen Despoten, der gerade sein Comeback feiert. Assad darf wieder auf die internationale Bühne. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.